Herzlich willkommen in dieser Folge unseres Begründet-Glauben-Podcasts. Heute wollen wir uns mit dem Thüringer Grabtuch beschäftigen. Und ich freue mich, dass wir den Althistoriker Professor Karl-Heinz Dietz von der Universität Würzburg gewinnen konnten als Gesprächspartner. Herzlich willkommen. Sie sind Althistoriker, haben in Regensburg promoviert und über München führte Ihr Weg dann nach Würzburg, wo Sie von 1985 bis 2012 Professor für alte Geschichte gewesen sind, mit dem Forschungsschwerpunkt römische Kaiserzeit und Spätantike. Und haben auch zahlreiche Publikationen über die römische Geschichte und auch über das Thüringer Grabtuch veröffentlicht. Außerdem, das ist besonders interessant für unsere Diskussion heute, sind Sie ordentliches Mitglied des Deutschen Archäologischen Instituts, ebenso wie einer archäologischen Kommission an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Und von 1999 bis 2002 waren Sie Mitglied der Kommission zur Konservierung des Thüringer Grabtuchs der Diözese Turin und konnten als solcher dann auch Auge in Auge sozusagen mit dem Thüringer Grabtuch arbeiten, zusammen mit der Textilspezialistin Mechthild Flörri-Lemberg. Das heißt, Sie sprechen über etwas, was Sie auch selbst untersucht haben. Und auch seit 2017 sind Sie das einzige deutsche Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des Thüringer Centro Internazionale di Studi sulla Sindone. Sindone, das ist genau das Grabtuch von Turin. Ja, wunderbar. Das heißt, wir können uns auf ein spannendes Gespräch gefasst machen. Aber erstmal ganz persönlich zu Ihnen. Was fasziniert Sie denn an der römischen Geschichte? Warum haben Sie sich entschieden, Ihr Leben der römischen Geschichte, die ja längst vorbei ist, zu widmen?
Ja, grundsätzlich muss ich dazu sagen, dass Interessen auch kontingent sind. Das heißt, ja, einer gewissen Zufälligkeit, wenn man an den Zufall überhaupt glaubt, unterliegen. Und ich bin halt im Laufe meines Studiums mit der römischen Geschichte intensiv in Verbindung getreten. Was mich daran interessiert, ist insbesondere die römische Charaktereigenschaft, die ich als Toleranz, Konsequenz und Selbstbewusstsein bezeichnen würde. Und dieses Selbstbewusstsein, und das finde ich besonders interessant, näherte sich aus der Rückbindung der Römer an die Götter, aus ihrer Religio, wie wir das heute noch kennen, diesen Begriff. Mit Hilfe dieser sozusagen Charaktereigenschaften hat es eine Schar von Großbauern, die rund um den Tiber da auf Hügeln saßen, im Laufe von einigen Jahrhunderten geschafft, ein Weltreich zu beherrschen, das von Arabien bis Schottland oder von Marokko bis zur Krim herrschte. Und etwa damals relativ dünn besiedelt für unsere Vorstellungen und rund maximal 100 Millionen Menschen beherrschte, aber das in großen Zügen über viele Jahrhunderte, mehr als 1200 Jahre Bestand hatte. Und das finde ich schon faszinierend, wie man das in einer vormodernen Gesellschaft erreichen konnte und aufrechterhalten konnte. Die Römer haben da vor allen Dingen auf Freiwilligkeit und Toleranz gesetzt, aber das ganz streng begrenzt. Und wenn die Beherrschten den römischen Interessen zuwiderhandelten, dementsprechend rigoros eingegriffen. Aber im Grunde ist die Toleranz für die römische Geschichte charakteristisch. Man lässt alles so lange laufen, bis es sozusagen nicht mehr geht, manchmal sogar bis zum Wahnsinn. Schließlich ist ja an der römischen Geschichte für einen Christen auch interessant, dass Christus in dieser Zeit geboren wurde und das Christentum, so wie wir es kennen, sich sicherlich nicht entwickelt hätte, wenn die Verhältnisse des Imperium Romanum nicht vorhanden gewesen wären. Also das Imperium Romanum oder die römische Herrschaft war mit die Voraussetzung für die Verbreitung und Durchsetzung des Christentums.
Ja, in der Tat. Deswegen auch spannend, heute jetzt über ein Reliquium oder eine Ikone, je nachdem, wie man es beschreiben mag, zu sprechen, das sowohl von Befürwortern des christlichen Glaubens als auch von Gegnern des christlichen Glaubens immer wieder angeführt wird, um das zentrale Ereignis des christlichen Glaubens, nämlich die Auferstehung Jesu, zu belegen oder zu widerlegen. Und da bin ich gespannt, worauf wir da heute stoßen werden mit dem Thüriner Grabtuch. Erstmal die Frage, wo genau befindet sich das heute? Wie wird das aufbewahrt? Und was ist darauf eigentlich so abgebildet und zu sehen? Inwiefern ist das spannend und relevant für den christlichen Glauben?
Ja, das Thüriner Grabtuch liegt seit 1578 in Turin, also im Piemont, ist dorthin gekommen, weil die Herzoge von Piemont ihre Residenz 15 Jahre vorher aus den Alpen dorthin verlegt hatten. Und insbesondere ist es dann hingekommen, weil man dem damaligen Kardinal Karl Borromeus, was also mein Namenspatron ist, den Weg nach Turin zum Grabtuch erleichtern wollte, sonst hätte er über die Alpen gehen müssen. Er ist dann leider aber am Weg, zum zweiten Mal, als er am Weg nach Turin war, gestorben. Er war Kardinal in Mailand. Das Turiner Grabtuch ist heute im Turiner Dom aufbewahrt. Lange Zeit war es in der Cappella Guarini, aber die hat 1997 gebrannt. Jetzt ist es im Dom, im linken Seitenschiff, ganz vorne, unterhalb der Loggia der Familie Savoyen. Es ist heute nicht mehr gerollt, wie es in der Cappella Guarini der Fall war, sondern flach liegend in einem eigens dafür angefertigten Safe, in dem der Sauerstoff mit Argon ersetzt ist, ausgebreitet und horizontal flach liegend, weil man also vermeiden will, dass wieder Verzerrungen durch die Rollung entstehen. Es wird rund um die Uhr bewacht und es gibt auch einen Evakuierungsplan, damit das nicht mehr wieder passieren kann, was am 19. April 1997 passiert ist. Da wäre es in Beidna verbrannt, als die Guarini-Kapelle Feuer fing. Ja, was ist auf dem Turiner Grabtuch zu sehen? Es ist ein heute noch sehr weiches, schmiegsames und ungebleichtes Leinen von etwa 4,40 Meter Länge und 111 Zentimeter Breite, aber die Maße sind bei so einem Stück nicht ganz sicher festzumachen. Das ist ganz wichtig, dass es ein Leinen ist. Es ist also kein Gemälde, das auf einem Holzrahmen oder gleich wie aufgespannt ist. Es besteht aus zwei ungleichen Stücken. Das eine davon ist nur 8 cm breit, ist aber am selben Webstuhl genäht und mit einer feinen Naht an das große Stück hingenäht. Es ist eine seltene 3:1 Körperbindung. Das heißt also, drei Schussfäden gehen immer über die Kettfäden und beziehungsweise ein Schussfaden geht immer über drei Kettfäden, dann einer darunter und wieder drei drüber. Das gibt ein eigenwilliges Fischgrätenmuster.
War das typisch für die Antike, so eine Struktur?
Es gibt solche Strukturen, aber im Verhältnis 2:2 oder 2:1 gibt es diese Körperbindung seit etwa 2000 vor Christus im gesamten Mittelmeergebiet. Die 3:1 Körperbindung ist etwas Eigenwilliges und Seltenes. Wenn man alle Kriterien des Grabtuchs zugrunde legen würde, gäbe es nach Auskunft der Textilhistoriker erst wieder vergleichbare Stücke aus dem 16. Jahrhundert. Das heißt, das Grabtuch ist im Grunde ein Unikat, auch in textilhistorischer Hinsicht. Und die Webstruktur ist in der Tat eines der Probleme, die wir haben, weil wir keine vergleichbaren haben, auch nicht aus dem Mittelalter. Der Stoff des Grabtuchs ist stark auf der Vorderseite stark vergilbt, auf der Unterseite weniger. Das heißt also, die Ausstellungen des Tuches, die zumindest seit 1357 belegbar sind, haben das Tuch bis zu einem gewissen Grad vergilbt. Es gibt zahlreiche versenkte Stellen, Löcher, Verschmutzungen und Wasserflecken, die sozusagen die eigene Geschichte dokumentiert haben. Und das Grabtuch war ursprünglich gefaltet, dann war es gerollt, wie gesagt, ab dem Ende des 17. Jahrhunderts. und schließlich ist es jetzt flach aufbewahrt. Wir können eigentlich sagen, die sichtbaren Verletzungen am Grabtuch beweisen, dass es älter ist als die Zeit, die wir mit der Geschichte belegen können. Das Grabtuch ist ungefähr 5 Quadratmeter groß, nicht ganz 5 Quadratmeter groß. Und das Markanteste an dem Grabtuch ist natürlich das Antlitz, das kurioserweise ja nur 1% dieses Bildes oder dieses Tuches einnimmt. Es zeigt ein menschliches Abbild, einen menschlichen männlichen Körper. Und dieses Bild ist auch ein Unikat, weil wir die Vorderseite eines vollkommen nackten Mannes sehen und dann die Rückseite ebenfalls vollkommen nackt, also keinerlei Tücher im Schambereich, vollkommen bloß liegt es da. Und es besteht im Prinzip aus zwei Bildern, was wieder einzigartig ist, nämlich aus rot gefärbten Abdrücken, die teilweise durch das Leinen gehen, die man als Blut bestimmt hat, mikroskopisch, und daneben einer Verfärbung des Leinens im Bereich des Körpers. Also der ganze Körper ist eigentlich eine einzige quasi Vergilbung des Leinens, wo das Leinen etwas stärker vergilbt ist als der Rest. Diese Verfärbung dieses Körpers ist im Original vollkommen konturlos, wirkt wie ein Schatten und sie ist in klarerweise eigentlich nur aus einer Entfernung von mindestens 2 Metern zu erkennen. Vorher sieht man nur also merkwürdige Changierungen, farbliche Art auf dem Tuch. Das Bild ist sozusagen vom Lichteinfall ganz stark abhängig. Das habe ich über Tage hinweg studieren können. Es wechselt von gelblich über orange bis hin zu dunkelgrau und wirkt manchmal fast dunkelgrau-schwarz, schwärzlich. Ein merkwürdiges Phänomen, je nach Lichteinstrahl, dann schillert es auch.
Warum kommen Leute drauf, dass da das Antlitz von Jesus dargestellt wird? Was sind da die Merkmale, die darauf hindeuten, das könnte tatsächlich ein Abbild des Leichnams von Jesus sein?
Ja, wir sehen einen rund 25 bis 40 Jahre alten, 175 bis 180 Zentimeter großen Mann, der offenbar arg gequält wurde, gegeißelt und schließlich gekreuzigt wurde. Die Verwundungen und Geißelspuren, die wir sehen, lassen spontan an Jesus von Nazareth denken. Wir haben über 100 Geißelspuren, Reste einer Dornenhaube, wir haben Nagelwunden an Händen und Füßen, wir haben eine Seitenwunde, die Beine sind nicht gebrochen. Dagegen ist das Nasenbein gebrochen, eine Wange ziemlich geschwollen, ein Auge eingedrückt. Das Gesäß zeigt Anzeichen der Totenstarre. Der Körper aber keinerlei Anzeichen einer Verwesung. Also sozusagen müssen wir spontan, wird jeder, der die Johannespassion jemals gelesen oder gehört hat, sofort sagen, dieses Bild ist entweder ein Relikt eines Vorgangs, wie er in der Johannespassion beschrieben ist, oder es ist die genialste Umsetzung dieser Johannespassion auf irgendwelche künstliche Art und Weise. Das Ganze hat sich ja dann sozusagen noch einmal verschoben, dadurch, dass im Jahr 1898 das Tuch zum ersten Mal fotografiert wurde und in der fotografischen Umkehrung, in der Schwarz-Weiß-Aufnahme, farbig gab es damals praktisch nicht, die anatomische Korrektheit dieses Mannes sichtbar wurde. Mediziner haben diese anatomische Korrektheit dann bestätigt. Und Naturwissenschaftler haben 1978 und in den Folgejahren echtes Primatenblut der Gruppe AB an den anatomisch exakten Stellen festgestellt, sodass also 1898 ein neuer Abschnitt in der Geschichte dieses Tuches passierte.
Das heißt, es deutet von der Struktur her vieles darauf hin, dass es einen Zusammenhang zwischen der Darstellung des Leidens Jesu mit diesem Grabtuch geben könnte. Und wir müssen jetzt untersuchen, stammt dieses Grabtuch tatsächlich aus der Zeit 1. Jahrhundert? Also ist das denkbar, dass das wirklich von Jesus kommt? Das heißt, wir müssen überlegen, was wissen wir über die Geschichte des Grabtuchs und wie können wir es datieren? Vielleicht können wir mal anfangen mit dem, was wir über die Geschichte dieses Grabtuchs wissen und was wir darüber vermuten. Also ist dieses Grabtuch tatsächlich belegt, dass es aus Jerusalem stammt?
Belegt ist das nicht. Es ist gar nicht belegbar. Das Grabtuch taucht nämlich um 1357 aus quasi aus dem Nichts im Besitz eines französischen Kriegshelden in dessen hölzerner Landkirche auf. Also es ist eine von ihm gebaute Kirche. Der Mann heißt Geoffroy de Jagny und ist 1356 in der Schlacht von Poitiers mit der Oriflamme, der heiligen Fahne Frankreichs in der Hand gestorben. Er hat das Geheimnis der Provenienz dieses Grabtuches oder dieses Tuches mit ins Grab genommen, hat es aber offenbar nach seinem Tod, so haben das die Stiftsherren von Lirey wenigstens gesagt, so heißt Lirey, heißt der Ort, 18 Kilometer südlich von Troyes gelegen. Die Stiftsherren haben gesagt, er hätte es ihnen vermacht. Es ist dann ausgestellt worden und diese Ausstellung scheint sofort in einem Konflikt mit dem Ortsbischof geendigt zu haben. Und so geht die Geschichte dann weiter. Es ist eine Geschichte des einzigen Streits um die Echtheit. Der Grund ist ganz einfach, man kann mit dieser Reliquie im Mittelalter nichts anfangen. Es ist kein Knochen, es ist keine sonstige Hinterlassenschaft, sondern in erster Linie ein riesiges Bild mit dem aufdringlichen Anspruch, die wichtigste Hinterlassenschaft Christi zu sein. Und das hat damals natürlich schon die Massen bewegt, die nach Lirey pilgerten, damit auch das Geld und damit auch den Konflikt um dieses Tuch. Es wurde dann sehr schnell nach Südfrankreich evakuiert, ist zurückgekommen, wieder Gegenstand des Streits geworden. Im Jahr 1418 ist es wieder evakuiert worden. Dann ist es 1453 an die Familie von Savoyen im Grunde verkauft, aber man hat es als Schenkung reklamieren müssen worden. Die Familie Savoyen, die Herzöge von Savoyen waren mächtig und haben natürlich sehr schnell es verstanden, diese, ich sage jetzt Reliquie, in ihrem Besitz. Der Herzog von Savoyen, einer der Herzöge von Savoyen, ist sogar Papst geworden. 10 Jahre lang war er Felix V. und ist dann zurückgetreten. Die Familie hat das Turiner Grabtuch schnell zum Unterpfand seiner Herrschaft gemacht, zum sogenannten Palladium. Und dann hat es auch vom Papst Privilegium bekommen. Das Grabtuch wurde als echte Reliquie anerkannt in der Schlosskirche von Chambéry in den Alpen niedergelegt und von 1506 bis 1578 dort ausgestellt, regelmäßig ausgestellt, dann wie gesagt nach Turin übertragen. Und im 17. Jahrhundert hat man es dann für die Gegenreformation benutzt. Es wurde massenhaft kopiert und zwar im 1:1 Format. Und das ist ganz wichtig, weil diese Kopien auf das Original gelegt wurden und damit eine Farbübertragung stattgefunden hat. Diese Kopien sind weit über 100. 1:1 Kopien sind über das ganze katholische Europa verteilt worden. Auch in Deutschland gibt es einige. In Turin wurde dann das Tuch alljährlich am 4. Mai ausgestellt, wie bis zum heutigen Tag. Zumindest gibt es Prozessionen. Im 18. Jahrhundert ist das Ganze etwas eingeschlafen und man hat dann das Tuch nur noch, die Aufklärung lässt grüßen, zu Hochzeiten ausgestellt. Und bei so einer Gelegenheit ist dann im Jahr 1898 eben die Fotografie gleichsam passiert und damit ein völlig neuer Abschnitt eingetreten. Es wurde dann heftigst gestritten, bis dann 1978 Turin bzw. der Papst erlaubte, dass das Tuch von amerikanischen Wissenschaftlern untersucht wurde. Die haben 10 Tage lang dann im Oktober 1978 an dem Tuch gearbeitet. Dieser Shroud of Turin Research Project hat dann seine Ergebnisse in den nächsten 5 Jahren veröffentlicht. Es schien alles darauf hinzuweisen, dass die chemischen und physikalischen Untersuchungen der Amerikaner ein echtes Leichentuch nachgewiesen hatten. Aber bereits 1977 haben einige Leute die Entwicklung einer neuen Methode der Radiokarbondatierung ins Leben gerufen. Da war man gerade fertig und hat dann, wie man gesagt hat, ist wirklich wahr, diese neue Methode 1988 erfolgreich am Turiner Grabtuch erprobt. Die Datierung des Leinens erfolgte in die Jahre 1260 bis 1390. Und wer geglaubt hätte, dass damit alles vorbei wäre, hat sich getäuscht. Die Diskussion ist seit der Zeit eigentlich nur noch heftiger und absurder geworden. Man hat weitere heilige Tücher ins Spiel gebracht von Oviedo und Manopello. Und bis zum heutigen Tag weiß eigentlich niemand so recht, wie er das Grabtuch einschätzen soll. Mein persönlicher Eindruck oder meine persönliche Meinung ist, der Test hat eine Datierung gebracht, aber er hat nichts daran geändert, an dem Wissen, was wir sonst über das Grabtuch haben, auch nicht an den sonstigen naturwissenschaftlichen Ergebnissen, die heute zum Beispiel in der amerikanischen Wikipedia verunglimpft werden. Die Wissenschaftler werden als nicht glaubwürdig hingestellt. Das mag für den einen oder anderen zutreffen, im Ganzen aber sicher nicht. Ich habe einige persönlich kennengelernt. Das waren nicht einmal Katholiken. Der eifrigste Verfechter, der 2000 gestorben ist, war der jüdische Chemiker Alan Adler. Der hatte nun wirklich mit Katholizismus null am Hut und der war zutiefst überzeugt davon, aufgrund seiner Forschungen, dass das Grabtuch eine echte Leiche zeigt. Aber er hat auch gesagt, es gibt keinen Test, Labortest zum Nachweis der Identität des Mannes. Und das müssen sich alle sehr wohl vor Augen halten. Die Identität, selbst wenn das Tuch antik wäre oder sein sollte, haben wir die Identität nicht bewiesen. Wir sind also auf was angewiesen, was der Historiker sowieso immer wieder braucht, nämlich den Glauben. Das Fürwahrhalten, das ist das Entscheidende. Wir können nicht erwarten, dass wir im Grabtuch einen Beweis finden würden.
Gibt es denn Gründe, warum die C14-Datierung, die auf 11. bis 14. Jahrhundert irgendwo hinweist, wenn ich...
1260 bis 1390.
Genau, steht auch so in Wikipedia drin, interessanterweise. Warum man die anzweifelt? C14 hat ja immer das Problem, dass Verunreinigungen reinkommen könnten. Das habe ich gesehen, wird wohl vorgeworfen. Wie ernstzunehmend sind diese Einwände, die dagegen vorgebracht werden?
Ja, also kommen Sie auf einen entscheidenden Punkt. Diese Einwände werden je nach der Grundhaltung, im Falle des Grabtuchs, je nach der Grundeinstellung des Beschäftigenden oder Beschäftigten mit dem Grabtuch Beschäftigten unterschiedlich bewertet. Ich habe seit fast 50 Jahren Kontakt mit Archäologen, habe selber vor Frühgeschichte im Nebenfach studiert. Also ich weiß sehr gut, was Archäologen mit dem C14-Test anstellen. Er ist im Grunde nur eine Methode zur Datierung archäologischer Objekte. Und die Datierung wird sofort verworfen, wenn sie allen anderen Methoden widerspricht. Also wenn sie mit allen anderen Datierungsmethoden widerspricht. Niemand, um ein Beispiel zu nennen, wird also einen Kanoniker, der in der Regensburger Kassianskirche ausgegraben wird und der eindeutig aus dem Mittelalter stammt, nur deswegen für mittelalterlich erklären, weil der C14-Test, und das ist eine Realität, die ich hier erzähle, in die Jungsteinzeit geführt hat. Also da stimmt halt einfach was nicht. Man müsste im Grunde zugeben, dass das Ergebnis allen anderen Ergebnissen widerspricht oder allen anderen Zugängen zu diesem Grabtuch widerspricht. Das tut man beim Grabtuch aber aus Interesse eben dann teilweise nicht und sagt, das ist unerschütterlich, dieser Test. Meine Haltung ist es nicht. Aber es gibt ja inzwischen auch objektivierbare Einwände gegen diesen Test. Ich habe ja schon geschildert, dass er vorbereitet worden ist, 10 Jahre lang vorbereitet worden ist. Das kann man auch alles gut nachlesen, welche merkwürdigen Winkelzüge da erfolgten. Neuerdings ist seit etwa 10 Jahren, haben sich Statistiker daran gemacht und haben festgestellt, dass es einen entscheidenden systematischen Fehler in der Veröffentlichung dieser Testergebnisse gibt. Das wird jetzt sehr speziell und ich weiß nicht, ob wir uns damit abgeben sollen. Das Ergebnis ist nur, es gibt mehrere tausend Varianten, wie man das Ergebnis dieser Testreihen veröffentlichen könnte. Und sie haben halt die genommen, die ihnen sozusagen ins Konzept passte. Die Datierungen, als Historiker kann ich sagen, die Datierung 1260 und 1390, die hat einen gewissen Geruch, denn 1260 ist das Datum, an dem die ersten kunstgeschichtlichen Darstellungen der Geißelung in größerem Stile erfolgen, die Geißlerbewegung des Mittelalters Auftrieb kriegt, und 1390 ist nun das Jahr, in dem wir ganz sicher die ersten dokumentarischen Belege für das Grabtuch haben. Also höher können sie gar nicht gehen. Es ist sehr schön gerechnet. Also zudem sind also in den letzten Jahren dann die Rohdaten dieses Tests veröffentlicht worden, sodass man heute eigentlich sagen kann, der Test ist in der Absolutheit, wie das meistens geschieht, nicht vertrauenswürdig. Und es gibt natürlich jede Menge Fehlschüsse bei Radiocarbon. Das bedarf keiner weiteren Diskussion. Und die sind manchmal gewaltig, nicht? Also, aber da würde niemand länger drüber reden, weil man weiß, es ist falsch.
Ich habe jetzt kürzlich eine Veröffentlichung entdeckt von einer Gruppe aus Padua. Die haben mit Röntgenstreuexperimenten wohl die Zerfallsrate des Stoffes gemessen. Also wie lange der Stoff wohl schon bei Normalbedingungen zerfallen sein muss, und sind da wohl tatsächlich aufs erste Jahrhundert gekommen. Kennen Sie diese Ergebnisse zufällig? Was kann man dazu sagen?
Ja, ich kenne diese Ergebnisse. Es ist eine Gruppe, die ich persönlich mit Vorsicht genieße. Denn da will ich jetzt nicht so sehr ins Detail gehen. Also diese Ergebnisse scheinen mir in zweifacher Hinsicht mit einer gewissen Skepsis zu gutieren zu sein. Und zwar deswegen, weil erstens die Provenienz des getesteten winzigen Grabtuchstückes in dem Aufsatz nicht erklärt wird, und niemand würde also ein Ergebnis akzeptieren von einem Mondgestein, wo der Verfasser nicht nachweisen kann, dass es vom Mond stammt, sage ich jetzt mal. Und zwar, also in Turin wird dieses Ergebnis niemand zur Kenntnis nehmen oder akzeptieren, auch wenn es möglich ist, dass das Tuch, das Fragment von dem Tuch stammt, aber es ist nicht regulär erworben und nachgewiesen. Und das Zweite ist, dass dieser Verfallsprozess, diese Wachsmethode, wie es da heißt, nicht allgemein wissenschaftlich anerkannt ist. Sie muss sich erst durchsetzen. Grundsätzlich gibt es sicherlich eine Reihe neuerer Methoden, altes Leinen zu erkennen, die alle darauf hinweisen, dass das Grabtuch tatsächlich viel, viel älter ist als das, was der Radiocarbon-Test bringt.
Was wären das denn für Methoden? Das würde mich mal interessieren. Welche anderen Methoden deuten auf ein deutlich älteres Alter dieses Grabtuches hin?
Ja, es gibt Methoden, die bestimmte Substanzen in dem Tuch enthalten, die bei älteren Tüchern verfallen, während bei neueren Tüchern sie in größerem Stil da sind. Damit hat sich der Amerikaner Ray Rogers beschäftigt, der schon vor ungefähr 20 Jahren darüber gearbeitet hat und eigentlich ziemlich deutlich gezeigt hat, dass wir mit einer älteren Entstehungszeit des Tuches rechnen müssen.
Und was für Stoffe sind das? Das habe ich noch nicht verstanden. Sind das auch radioaktive Methoden? Oder sind das organische Moleküle, die in dem Blut oder in dem Stoff vorhanden sind und die dann zerfallen?
In dem Stoff, ja, es sind in dem Stoff. Ich habe jetzt die Details nicht im Kopf. Also es gibt auch einen in Rom arbeitenden Chemiker, der auf der Ebene gearbeitet hat. Es gibt schon die Möglichkeit, sozusagen Hinweise zu finden, aber da fragen Sie den Verkehrten, weil ich kein Naturwissenschaftler bin, die Möglichkeit, das Tuch älter zu datieren. Aber da müsste ich erst einmal ein bisschen nachschauen. Also Raymond Rogers ist der Name des Chemikers, der gesagt hat in den vor ungefähr 20 Jahren, dass das Tuch älter sein muss. Ja, wenn Sie mir 3 Minuten geben, weiß ich es.
Alles gut, man kann nicht alles über alles wissen. Machen wir mal an einer anderen Stelle weiter. Sie hatten noch diese anderen Tücher erwähnt aus Oviedo und Manopello. Das wird ja auch manchmal als Argument angeführt, dass die eventuell mit diesem Turiner Grabtuch in Verbindung stehen, weil der Gesichtsabdruck wohl identisch ist. Sind es dann auch solche Kopien oder sind das oder wie hängen die eventuell zusammen?
Ja gut, also jetzt fange ich mit Manopello an. Da habe ich vor 3 Jahren ein Buch veröffentlicht. Das halte ich für ein Gemälde. Damit werde ich mich natürlich in katholischen Kreisen sehr, oder habe ich mich in katholischen Kreisen sehr unbeliebt gemacht, weil ich glaube, dass wir tatsächlich die einzige Parallele für das Manopello-Bild, das ja vollkommen durchsichtig ist, haben wir eine Parallele und die stammt von Albrecht Dürer. Ich habe da ein ganzes Buch drüber geschrieben. Also ich glaube an Manopello überhaupt nicht. An Oviedo, das ist auch so eine Frage. Oviedo ist mit Sicherheit sehr alt. Es ist mit Sicherheit älter als das Jahrtausend. Stammt also, das Tuch stammt ganz sicher aus dem Mittelalter. Dort ist es auch Radiocarbon getestet worden, ins frühe Mittelalter. Aber man hat natürlich diesen Radiocarbon-Test auch zurückgewiesen, der Hinweis auf das Grabtuch. Was da drauf ist auf dem Oviedo-Tuch, kann man mit vielen Verrenkungen mit dem Grabtuch in Verbindung bringen. Die Blutgruppe ist gleichfalls AB, aber dazu muss man sagen, dass angeblich, kann auch nur referieren, angeblich alles alte Blut nach einiger Zeit als AB erscheint. Auch das kann ich Ihnen nicht als Experte sagen, weil ich das nur referieren kann. Also ich persönlich würde sagen, das Grabtuch ist so kompliziert, dass wir es nicht mit Hilfe einer anderen sogenannten Reliquie, die selber wieder sehr kompliziert ist, retten können. Dann kommen wir nämlich in ein völliges Chaos, wo ein komplexes Objekt das andere stützen soll. Es gibt Leute, die halten das für möglich. Ich bin da eher skeptisch. Also ich würde sagen, die grundsätzliche Möglichkeit, dass es mehrere Tuchreliquien aus dem Grab Christi gibt, kann man nicht leugnen, weil ich der tiefen Überzeugung bin, dass die Jünger und Jüngerinnen dieses Tuch oder diese Tücher aufbewahrt haben. Sie hätten es sonst vernichten müssen, begraben müssen, weil sie unrein waren und Blut enthalten haben. Blut ist der Sitz der Seele. Sie hätten das also begraben müssen. Das haben sie offenbar nicht getan, weil diese Tücher sicher zu wertvoll waren. Es gibt ja auch die Deutung, dass die Grabtücher deswegen in den Evangelien so betont werden. Das kann man ja gar nicht bestreiten, dass sie bei der Auffindung des Grabes eine Rolle spielen, und zwar sowohl bei den Synoptikern als auch im Johannesevangelium so betont werden, weil die ersten Zeugen, die das Grab leer gesehen haben, Frauen waren und die Frauen kein Zeugnisrecht hatten. In der Antike hat man also sozusagen die Männer dann diese Tücher entdecken lassen. Wie weit es stimmt, weiß man natürlich nicht. Wir wissen ja sehr wenig über die wirklichen Ereignisse außerhalb der Evangelien. Und da bin ich natürlich auch nicht Experte, wie weit die Evangelien mit den Grabtüchern, mit dem Grabtuch in Turin oder mit den Grabtüchern Oviedo und was sonst noch. Es gibt ja da fromme Leute, die wollen alle diese Grabtücher ins Grab zurückprojizieren.
Dann hat man mehr Grabtücher als Leichname letztendlich sozusagen, ja.
Wahrscheinlich, ja. Also wahrscheinlich.
Aber interessant in den Evangelien ist ja schon, gerade im Johannesevangelium, es scheint ja so zu sein, dass an diesen Grabtüchern irgendwas Besonderes dran war, weil im Johannesevangelium wird ja deutlich, dass Johannes offenbar durch den Anblick dieses Tuches eine Glaubenserfahrung macht und anfängt zu glauben, als er in das Grab hineinschaut und diese Grabtücher so da liegen sieht. Was ist da passiert? Warum kommt Johannes da zum Glauben?
Da gibt es natürlich viele, viele Ideen, und es gibt auch gerade von Seiten der Synodologen sozusagen der Leute, die sich aus einer positiven Grundüberzeugung heraus mit dem Grabtuch beschäftigen, auch Deutungen. Er sah und glaubte. Aber was hat er gesehen? Und es gibt ja einen Nachsatz, wenn ich bin jetzt kein Exeget und auch nicht so bibelfest. Es gibt ja einen Nachsatz, den sie wussten noch nicht, dass er von den Toten auferstehen würde, wenn ich mich recht erinnere. Also wir wissen auch nicht ganz sicher, was er geglaubt hat. Also, und wir wissen, dass im Lukas-Evangelium Petrus sich wundert, als er nach Hause geht. Also auch er hat ja praktisch das Grabtuch gesehen. Ja, was sie genau gesehen haben, da können sie Bücherschränke damit füllen. Ich halte mich an die Aufsätze meines leider inzwischen verstorbenen Turiner Freundes Giuseppe Ghiberti, der war Exeget des Neuen Testaments. Der hat viele Beiträge und auch eine Monographie geschrieben, in denen er zeigt, dass die Evangelientexte mit den Grabtüchern und auch mit der Sindon von Turin zur Übereinstimmung zu bringen sind, dass sie zumindest den vorhandenen Reliquien nicht widersprechen. Und das scheint mir das Wesentliche zu sein. Ansonsten muss ich also da auf andere verweisen. Ich weiß nicht, was Johannes gesehen hat. Das kann ich Ihnen. Weiß auch Ghiberti natürlich nicht. Es gibt ja eben auch das Problem mit dem Sudarium über dem Haupt liegend. Und da gibt es ja auch das Problem, dass der Begriff Sindon und Begriff Sudarium in manchen Sprachen nicht im Deutschen kurioserweise identisch sind. Also im Französischen, da haben sie für das Grabtuch den Begriff Suer. Ohne weiteres können sie den verwenden. Und das Sudarium, was das Sudarium Christi ist, ist ja eben auch sehr strittig. Es gibt eben Leute, die sagen, das Manopello-Bild ist das Sudarium Christi, aber und andere sagen wieder, das Sudarium Christi liegt in Rom, liegt in Rom als Veronika und so weiter. Also da kommen sie in einen ungeheuren Sumpf an Theorien.
Ein Argument, das ich noch gehört habe, ist das Argument, dass Münzen auf den Augen des Verstorbenen oder des Leichnams gelegen haben, die wohl auf Pilatus hindeuten. Was ist von dieser Theorie zu halten? Das wäre ja schon ein starkes Indiz. Natürlich kann man solche Münzen wahrscheinlich auch später nachmachen, wenn man will.
Ja, schon, aber wer hätte im Mittelalter Interesse gehabt, Münzen auf die so anzubringen, dass das dann im 20. Jahrhundert jemand sieht? Das Problem dieser Münzen ist, dass es von einem Jesuitenpater aus Chicago um 1980, da sind die da entdeckt worden. Aber das ist ein Problem, das den Umgang mit dem Grabtuch grundsätzlich zeigt. Er hat diese Münzen, Pater Feilers hat diese Münzen gefunden auf Kopien der Fotografien von Giuseppe Henrier aus dem Jahr 1931. Das waren Schwarz-Weiß-Fotografien, die endgültig bewiesen haben, dass der Effekt der fotografischen Umdrehung von 1898 keine Fälschung war. Da hat man ja den ersten Fotografen der Fälschung geziehen und abenteuerliche Hypothesen aufgestellt, dass positiv sei auf der Rückseite und so weiter, wo natürlich gar nichts drauf ist, das wissen wir ja seit 2002. Na, jedenfalls hat Beilers Fotokopien von diesen Fotografien gemacht. Und auf diesen Fotokopien glaubt man in der Tat, diese Münzen erkennen zu können und sogar vier Buchstaben erkennen zu können, die einen Prägefehler aufweisen würden. Und man hat dann gesagt, ja, diese Pilatus-Münzen mit den Prägefehlern kennt man nicht. Tatsächlich hat man in den Jahren danach diese Prägefehler gefunden, Münzen mit solchen Prägefehlern gefunden.
Originalmünzen aus der Zeit des Pilatus tatsächlich.
Mhm. Ja, Originalmünzen aus der Zeit des Pilatus, sodass also einige Leute, sogar israelische Numismatiker, sagten, ja, das muss wohl so sein. Ein weiterer Einwand dagegen war, ja, gibt es denn überhaupt die heidnische Gewohnheit, Münzen auf die Augen zu legen in Israel? Und auch das wurde dann von kompetenter jüdischer Seite bei Ausgrabungen bestätigt. Münzen auf den Augen sind bei Skeletten gefunden worden. Aber bei allem, was man dann nun als, ich bin da zunächst auch durchaus der Meinung gewesen, das sei ein gutes Argument, hat man dann 1998 und 2000, auch 2002 nochmal, neue Bilder vom Grabtuch gemacht und da war ich teilweise sogar dabei, von Gian Durante. Und auf diesen Bildern sehen Sie an diesen Stellen absolut nichts und Sie sehen auch am Original nichts, was darauf hinweisen würde. Also es scheint etwas zu sein, was beim Umgang mit dem Grabtuch in der Tat zu beachten ist, dass man sehr leicht auch Täuschungen zum Opfer fallen kann. Es gibt ja Leute, die haben auf dem Grabtuch alle möglichen Dinge gesehen, Hammer und die Nägel und Inschriften im Gesicht, wo sogar Jesus Nazarenus dasteht und so weiter. Aber ich glaube an diese Dinge überhaupt nicht, weil ich der Meinung bin, das sind aufgrund der Webstruktur, wenn Sie die fotografieren, ist ja völlig klar, dass Sie das irgendwie belichten müssen. Und da entstehen natürlich sozusagen optische Täuschungen entstehen. Leid mir das tut, aber ich würde an die Pilatusmünzen nicht glauben, an die Inschriften nicht glauben. Ich würde sagen, das sind Täuschungen, denen man leicht verfällt, wenn man mit dem Tuch umgeht.
Wir sehen also, in der Datierung ist einiges umstritten. Wie ist denn jetzt dieses Grabtuch zu bewerten? Denn es ist ja sicherlich auch nicht ganz einfach, diese ganzen Spuren eines Gekreuzigten in so ein Grabtuch irgendwie hinein zu projizieren. Was halten Sie davon?
Ja, gut, das Grabtuch von Turin ist sicherlich keine Fälschung in dem Sinne, dass jemand es angefertigt hätte als Täuschung für die Leute. Das scheitert ja an der unstrittigen Tatsache, dass es nach Auffassung der Mediziner den Körper eines wirklich Gekreuzigten umhüllt hat. Es ist also auf jeden Fall, ganz egal wie man es datiert, authentisch und es ist vor allen Dingen bis heute ein Unikat, es ist einzigartig. Alle Versuche, es mit den Mitteln modernster Technik zu reproduzieren, sind bislang gescheitert und sie scheitern, weil das Ergebnis immer wesentliche Eigenschaften des Originals nicht erfüllt. Es gibt neuerdings Untersuchungen aus Italien, aus der Gegend von Rom, wo man also feststellt, dass man mit einer bestimmten ultravioletten Strahlung, Laserstrahlung, Verfärbungen auf einem Leinen nach Art des Grabzugs herstellen kann. Aber auch das sind in der Regel ja immer nur ganz kleine Samples, die man da erzeugen kann. Auf jeden Fall wäre das eine im Mittelalter nicht verfügbar, auch im Altertum nicht verfügbare Technologie, sodass der zuständige Tester sagt, wenn im Mittelalter das jemand gemacht hat, dann hat er dazu ein Wunder gebraucht. Im Übrigen tritt seit 120 Jahren, seit der ersten Fotografie des Tuches, immer wieder irgendjemand auf, der behauptet, er habe jetzt endlich eine Reproduktion geschafft und das geht dann, wie man heute sagt, viral, aber ist nicht länger dann überprüfbar oder haltbar. Das Turiner Grabtuch ist, das behaupte ich einfach so, kein Kunstwerk des 14. Jahrhunderts, ganz egal, wie man es sich hergestellt vorstellt. Daran ändert auch das C14-Datum nichts. Und das ist im Grunde die Ausweglosigkeit, die uns dieses Datum verschafft hat. Was ist dann das Grabtuch überhaupt? Es ist, wie man jetzt sagen muss nach dem C14-Test ein Problem, das unlösbar ist, es sei denn, man schließt sich einigen namhaften katholischen Theologen an, die gleich 1988 verkündeten, der Mann im Grabtuch sei ein zwischen 1260 und 1356 gekreuzigter Mensch, der dem Jesus der Kunstgeschichte oder dem Christus der Kunstgeschichte bis ins kleinste Detail frappant ähnelte und dann freiwillig oder gezwungenermaßen die Passion Christi bis in allen Kleinigkeiten bis hin zum Kreuzestod erlitten habe. Man hatte da auch insbesondere die Franziskaner im Sinn, wo also Leute gefunden werden, speziell die Franziskaner Spiritualen, die mit Selbstsüchtigung, Geißelung und Torturen sich zu reinigen versuchten. Und es gibt also einige wenige Zeugnisse sogenannter Selbstkreuzigungen, sogar eine Darstellung aus dem Jahr 1373, wo der Mensch, der Franziskaner, am Kreuz hängt und mit der anderen Hand versucht, sich jetzt anzunageln, aber dann geht natürlich die dritte Hand nicht mehr. Also die Selbstkreuziger sind damit eigentlich im Mittelalter schon als vom Teufel besessene Mönche bezeichnet worden. Das Szenario hat insgesamt ja einen entscheidenden Fehler. Ein Selbstkreuziger müsste dann in einem Leinamt bestattet worden sein und vor dem Eintreten der Verwesung wieder daraus entfernt worden sein. Und vor allen Dingen müssten die Leute, die das gemacht haben, gewusst haben, wie das mysteriöse, bis heute nicht verstandene und nicht reproduzierbare Bild in dieses Leinen gebracht worden wäre. Vermutlich könnte man sagen, wenn das tatsächlich der Fall gewesen wäre, wäre der Betroffene Getötete wohl der größte Heilige des Mittelalters geworden. Echte Skeptiker ficht derlei nicht an. Ich habe einen befreundeten Kunsthistoriker, der lakonisch zum Turiner Grabtuch sagt, das Bild ist ein Trick, auch wenn ich ihn nicht verstehe. Also mir ist diese Erklärung zu billig. Ich weiß allerdings auch nicht, wer der Körper- und Gesichtsabdruck dann ist. Als Wissenschaftler bekenne ich, dass wir nicht wissen können, wer es ist und es eben auch nie wissen werden, ganz sicher wissen. Aber angesichts der Unmöglichkeit des naturwissenschaftlichen Beweises bleibt uns das für wahr halten. Das tut ein Historiker auf Schritt und Tritt ständig, wenn er sich mit mehr beschäftigt als mit Herrscherlisten, sage ich mal. Also Konsulisten können sie machen, da kann man nichts interpretieren. Sobald wir Historiker interpretieren müssen, sind wir genötigt, etwas für wahrscheinlicher zu halten als das Gegenteil. Und das tue ich ganz persönlich beim Grabtuch. Ich halte es wahrscheinlich für das Grabtuch des Jesus von Nazareth, nicht für ein, ganz sicher nicht für ein mittelalterliches Kunstwerk. Denn wenn es Jesus war, habe ich immerhin noch die Kongruenz, dass ich eine Geschichte von jemandem höre, der gekreuzigt wurde, begraben wurde und aus seinen Grabtüchern verschwunden ist. Genau das erzählt mir dieses Grabtuch und es ist, wie gesagt, kein Gemälde, kein Abdruck. Es ist etwas Mysteriöses, das diesen Leichnam in das Tuch gebracht.
Das ist nochmal ein interessanter Punkt. Und zwar, wenn da jemand drin lag und dann verschwunden ist, dann ist ja immer noch die Frage, wie ist der verschwunden? Und da gibt es die Christen, die sagen, Jesus ist tatsächlich von den Toten auferstanden. Und es gibt die Konkurrenz dazu, die sagen würde, ja, Jesus war gar nicht richtig tot. Er ist zwar eingewickelt worden, aber ist dann in der Kühle des Grabes wieder lebendig geworden und hat sich dann sozusagen selber aus dem Tuch befreit. Was ist von dieser Scheintod-These zu halten?
Nun, die Scheintod-These in Bezug auf die Auferstehung ist ja fast so alt wie die rationale Beschäftigung mit den Evangelien, also die Evangelienkritik. Und sie ist ja schon vor 200 Jahren eigentlich von ernstzunehmenden Exegeten abgelehnt worden, selbst wenn sie noch so skeptisch den Evangelien gegenübergestanden sind. Was das Grabtuch anbelangt, so kann man nur feststellen, dass die Mehrheit der Mediziner, es gibt einige Sondermeinungen, der Überzeugung ist, dass es ein wirklich gekreuzigter, toter Mann war, dass die Wunden für sich sprechen. Da gibt es ja auch Leute, die da dementsprechende Experimente gemacht haben. Und es gibt vor allen Dingen ein historisches Argument gegen den Scheintod, denn gerade in Bezug auf die Kreuzigung war die Tatsache im Judentum sehr wohl gut bekannt, dass es die Möglichkeit gibt, dass jemand die Kreuzigung überlebt. Also wir wissen zum Beispiel aus Flavius Josephus, dass er einen Freund am Kreuz hängen sieht. Wir wissen, haben eine ganze Reihe von Zeugnissen, dass Leute die Kreuzigung überlebt haben, aber fragen Sie nicht, in welchem Zustand die waren. Manche sterben dann anschließend natürlich auch, aber das, was aus dem Grabtuch abgeleitet wird, wird in der Regel aus der falschen Lokalisierung der Seitenwunde und der Interpretation einer Rückenspur, Blutspur am Rücken abgeleitet. Eine gerichtlich verfolgte Fälschung eines Mannes namens Hans Naber aus den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts hat der Grabtuchforschung schwer zugesetzt in Deutschland. Er hat unter allen möglichen Pseudonymen die These publiziert, dass Jesus nicht am Kreuz gestorben ist. Ihm war 1947 Jesus erschienen und hat offenbart, er sei nicht im Grab gestorben. Das Turiner Grabtuch beweise dies. Naber hat dann einen geheimen Trust, Gehirntrust gegründet, eigene Filmkameras, Filminstitute und so weiter. Ein höchst interessanter Fall, ist dann wegen Fälschung gerichtlich verurteilt worden. Aber immer wieder werden seine Ideen wieder aufgewärmt von allen möglichen Leuten. Er war typisch deutsch dabei, die Unschuld der Juden an Christi Tod zu beweisen. Nach 1947, nach dem Dritten Reich, war das ja sogar verständlich. Und man hat dann sozusagen die Scheintod-These Jesu naturwissenschaftlich wieder aufgewärmt. Das tritt periodisch immer wieder auf, verbunden mit den Geschichten, dass Jesus in Indien starb. Ein Märchen, es gibt ein Grab, das im Kaschmir gezeigt wird. Angeblich ist Jesus nach Kaschmir gewandert, nach seiner Scheintod-Auferstehung, ist dort als Familienvater mit 106 Jahren verstorben. All das wird auch heute noch von der vom offiziellen Islam nicht anerkannten Wahhabi-Sekte verbreitet. Es gibt diese Ahmadiyya-Sekte und ihre Geschichten sind längst widerlegt von Günter Grönbohl, von dem ehemaligen Leiter der Orientabteilung des Stabi München und der Jüdin Salchak Landmann, die minutiös gesagt hat, ohne Auferstehung kein Christentum. Als Jüdin hat sie das gesagt, also der Auferstehungsglaube ist für das Christentum notwendig. Und die Ahmadiyya-Sekte, und das ist wirklich kurios, trifft sich alljährlich zu einem Treffen in London. Und zum ersten Mal 2015 haben sie dazu auch eine Grabtuchausstellung gemacht und haben also behauptet, und dort wird behauptet, Jesus sei Scheintod gewesen. Das Kuriose an dem Ganzen ist, dass diese Leute voraussetzen, was zu beweisen wäre, nämlich dass das Grabtuch wirklich das Grabtuch Jesu ist. Das ist ja genau unser Problem. Ist es oder ist es nicht? Also wenn ich dann natürlich sage, er ist es und dann die Seitenwunde noch etwas anders lokalisiere, da haben sie sogar in Deutschland einen Gerichtsmediziner gefunden, dann wird das alles wieder stimmig. Daran ist meines Erachtens nicht eine Silbe da wirklich wahr.
Aber selbst wenn das Grabtuch jetzt echt wäre, heißt es ja noch lange nicht, dass deswegen die Scheintod-Hypothese stimmt, sondern da ist ja auch diese Seitenwunde drin und die ist ja relativ groß. Die würde ja auch dafür sprechen, dass dieser Mensch wirklich tot war.
Ja, diese Seitenwunde ist ja etwas ganz Verblüffendes, weil normalerweise Gekreuzigten bekommen den Todesstoß, damit sie vom Kreuz herabgenommen werden können. Das wäre ja auch im Falle Jesu notwendig gewesen. Aber wir wissen aus der Wortüberlieferung, dass man ihm die Gebeine nicht zerschlägt, weil er schon tot war. Im Falle Jesu, und das sagt uns schon Origenes, war es kein Stoß sub alas, unter die Achseln. Da gibt es sogar Darstellungen dann in byzantinischer Zeit, wo der sogenannte Longinus mit der Lanze unter die Achsel stößt. Das war es aber gerade nicht. Das Grabtuch zeigt uns, es war kein Todesstoß, sondern es war eine Todesprobe, um definitiv zu zeigen, der Mann ist tot. Und da haben viele Mediziner eben gesagt, ja, das ist medizinisch in der Tat nur möglich, wenn es zwischen die fünfte und sechste Rippe auf der rechten Seite, wo ja das Herz bekanntlich weniger liegt, geschieht. Also das Grabtuch hat hier den Medizinern die Augen geöffnet, nicht umgekehrt hat irgendjemand sozusagen aufgrund medizinischer Kenntnisse das Grabtuch konstruiert. Das ist eigentlich ein ziemlich deutlicher Hinweis, dass der Mann doch sehr ähnlich gekreuzigt wurde, wie es im Evangelium steht. Und an der Stelle hilft gar nichts anderes, als zu sagen, das Blut rinnt nur heraus, wenn der Mann tot war. Das sagen zumindest die meisten Mediziner. Also selbst wenn das Grabtuch echt ist, dann ist es kein Beweis für den Scheintod, sondern für den Tod Jesu.
Wie könnte man das jetzt zusammenfassen? Also wir sehen, es ist alles hoch umstritten. Wir haben da jetzt keine Klarheit. Was ist aus Ihrer ganz persönlichen Sicht, wie interpretieren Sie dieses Grabtuch? Worauf deutet es hin? Was machen Sie mit dem Tuch?
Zunächst muss ich als Wissenschaftler bekennen, dass wir, ich habe ja den Alan Adler schon zitiert, dass wir es nie wirklich wissen werden. Also wir müssen ja uns selber gestehen, dass wir an die Auferstehung Jesu glauben als Christen. Und an diesem Glauben, glaube ich, also meine ich, wird das Grabtuch nichts ändern. Der Glaube war vorhanden an Christus, an Christi Auferstehung, als niemand was von dem Grabtuch wusste, zumindest offiziell. Es ist ein Zeichen, das uns helfen kann, die Geschehnisse klarer vor Augen zu finden und das Furchtbare, was da passiert ist, uns klar zu machen. Aber ich glaube nicht, dass es sozusagen ein Impuls für den Glauben sein kann, allenfalls für die Beschäftigung mit der Geschichte dieses Jesus von Nazareth. Wir haben also sozusagen von dieser Geschichte viel deutlichere Zeugen, nämlich die Wortüberlieferung. Ohne diese Wortüberlieferung wäre das Grabtuch, stellen wir uns jetzt vor, wir hätten also keine Wortüberlieferung zu Jesus, dann wüssten wir, das Grabtuch zeigt das Leidensbild eines Gekreuzigten, aber wir wüssten nicht, wer es ist, welche Geschichte sich dahinter verbirgt und so weiter. Insofern brauchen wir also notwendigerweise die Wortüberlieferung, die ja sehr gut ist im Vergleich zu sonstigen Verhältnissen der Antike, haben wir ja da ziemlich zeitnah Geschehnisse geschildert, auch wenn Jahrzehnte teilweise dazwischen sind, aber sie sind sind sehr nahe dran. Tatsächlich wäre das Grabtuch, wenn es echt ist, natürlich am nächsten daran. Das würde also unter Umständen dann verlangen, dass wir unsere Texte nach dem Grabtuch interpretieren. Aber da kommen wir in eine aussichtslose Situation, weil wir eben das eine nie beweisen werden können. Also werden wir uns vorsichtig verhalten müssen. Den Leuten, die an das Grabtuch glauben, will ich nicht den Glauben nicht absprechen. Es gibt einen Zugang, der von einer Moral Certitude, sagen die Amerikaner, von einer inneren Gewissheit ausgehen, dass es echt ist. Also man ist sich gewiss, es ist echt, aber man kann es nicht beweisen. Das ist etwas ganz anderes, das wirkliche wissenschaftliche Wissen. Also das Grabtuch ist in jedem Fall ein anrührendes Zeichen und ein Wegweiser zu Christus. Es ist nicht mit Christus oder auch nur mit Jesus von Nazareth zu verwechseln. Es ist ein Stück Leinen, das sehr geheimnisvoll ist. Weil das so ist, sind sogar viele Kleriker gegen die Beschäftigung mit dem Grabtuch, weil sie sagen, es führt irgendwo hin, was dem Glauben nicht zuträglich ist.
Ja, das finde ich eine sehr gute Zusammenfassung. Die katholische Kirche hat ja dieses Grabtuch auch nicht als Reliquie bezeichnet, soweit ich weiß, sondern als Ikone, also ein Kunstwerk, das vermutlich eben erst später erstellt worden ist. Von daher ist da auch ganz bewusst vorsichtig. Und ich glaube auch, der Glaube an die Auferstehung beruht nicht so sehr auf diesem Grabtuch, sondern vielmehr auf dem, was im Leben der Jünger geschehen ist nach den Zeugnissen, die wir haben. Und da muss ja was Besonderes passiert sein, wenn die Kirche da entstanden ist, trotz Widerstände und sogar Verfolger der Gemeinde, wie ein Saulus schließlich zum Apostel Paulus wurde, der das Evangelium dann in die griechische und römische Welt hineingetragen hat. Und mit diesen Indizien haben wir uns auch an anderer Stelle in diesem Podcast schon beschäftigt. Von daher brauchen wir da jetzt nicht mehr drauf eingehen. So das leere Grab, das Zeugnis der Frauen, die Erscheinungen des Auferstandenen und dann natürlich die Verwandlung der Jünger. Das sind ganz spannende, historisch gut nachvollziehbare, deutlich besser nachvollziehbare Indizien als dieses Grabtuch von Turin. Und von daher ist auch der christliche Glaube an die Auferstehung kein blinder Glaube, wie es manchmal auch behauptet wird, sondern er beruht auf historischen Indizien. Und ich fand, das haben sie jetzt am Schluss auch nochmal gut zusammengefasst. Ja, und an der Stelle glaube ich, wenn Sie nicht noch eine abschließende Bemerkung machen wollen, können wir unsere Diskussion hier erstmal beenden. Man kann natürlich noch beliebig weiter diskutieren, kann ich mir vorstellen, über Datierungen und so. Aber wir haben gesehen, die Sachlage ist nicht ganz einfach und es gibt einfach bessere Gründe für die Auferstehung von Jesus Christus. Kann man das so sagen?
Glaube ich auch. Und wenn ich das noch sagen darf, der Glaube bedarf eben keines Beweises. Der Unglaube wird durch noch so viele Beweise nicht in den Glauben verwandelt. Glauben zu können, ist eine Gnade, die nicht an die Existenz oder die Echtheit des Turiner Grabtuchs gebunden ist. Das, meine ich, ist das Faktum.
Ganz herzlichen Dank, Professor Karl-Heinz Dietz, für dieses ausführliche Interview und die verschiedenen Einblicke. Sie haben auf Ihrer Webseite der Uni Würzburg eine ganze Reihe auch an Textdokumenten, die man einfach so einsehen kann. Und dann kann man Sie ja auch als Autor verschiedener Bücher und Co-Autor verschiedener Bücher finden, wer sich da näher damit beschäftigen möchte. Genau, ansonsten zur Auferstehung und zu Glauben und Wissenschaft kann ich natürlich die Ressourcen unseres Instituts auch sehr empfehlen. Ganz herzlichen Dank.
Bitte sehr.